Liebe Gemeinde, wie ist Ihre Stimmung in der Weihnachtszeit? Was für eine Frage. Der Göttinger Soziologe Michael Mutz ist genau dieser Frage nachgegangen. Dazu gab es in dieser Woche einen interessanten Artikel in der Tageszeitung Die Welt am letzten Dienstag. Dazu hat der Forscher Erhebungen ausgewertet, also Interviews, vor allem aus den Jahren 2006 und 2012, die er miteinander verglichen hat. Michael Mutz aus Göttingen. Und er hat das dann noch verglichen mit einer Untersuchung aus dem Jahr 1967, also vor knapp 50 Jahren. Damals hatten die Psychiater und Stressforscher Thomas Holmes und Richard Ray das Weihnachtsfest mit anderen Stressfaktoren verglichen. Und sie waren damals zu dem Ergebnis gekommen, Weihnachten ist nicht so stressig wie eine Scheidung oder dauernder Ärger mit dem Chef, aber dennoch als, wie Sie sagen, kritisches Lebensereignis einzustufen. Und Mutz, der jetzt aus einer soziologischen Perspektive rangeht, stellt jetzt fest, das gilt bis heute noch ganz ähnlich. In der Woche vor Weihnachten steigt die Zahl der Herzkranken und in der Woche nach Weihnachten die Zahl der Selbstmordversuche. Und der Artikel in der Welt vom letzten Dienstag fasst die Ergebnisse der Soziologen dann so zusammen. Herauskam, dass man wirklich froh sein kann, wenn man die Weihnachtstage halbwegs gesund übersteht. Ganz Europa ist in den Tagen vor Weihnachten mies drauf. Das emotionale Wohlbefinden sinkt von Irland bis Ungarn, von Schweden bis Spanien. Damit ist vor allem die momentane Laune gemeint, die stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist. Und dann folgende Ergänzung. Aus dem Rahmen falle jedoch, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen vom Weihnachtstief völlig verschont bleibt, schreibt die Welt. Menschen, die sich selbst als sehr religiöse Christen bezeichneten, fühlten sich in der Weihnachtszeit nicht schlechter als in anderen Wochen des Jahres. Ganz im Gegenteil, gläubige Christen sind in ganz Europa zu Weihnachten sogar besser gelaunt als sonst. Zitat Ende. Und wie erklärt sich der Soziologe Mutz nun den auffälligen Befund? Er sagt, vermutlich feiern sie Weihnachten auf eine ganz altmodische Weise, besinnlich, ruhig und weniger materialistisch. Nun, diese Erklärung, werden Sie auch sehen, klingt ziemlich hilflos. Aber man darf Mutz fairerweise, denke ich, daraus keinen Vorwurf machen, denn wie will man mit soziologischen Instrumenten erfassen, was Christen von Nichtchristen unterscheidet? Wenn Mutz wirklich eine Erklärung sucht, dann müsste er in die Bibel hineinsehen. Dort wird nämlich beides erläutert. Zum einen wird erläutert, was die Christen in der Substanz von Nichtchristen unterscheidet, und zum anderen wird erläutert, warum dieser Unterschied mit soziologischen oder anderen humanwissenschaftlichen Methoden nicht letztlich erklärt werden kann. Vielleicht sollten wir Mutz einfach die Predigt von heute schicken. Und das ist die biblische Antwort. Die entscheidende Veränderung eines Christen vollzieht sich an einem Ort der menschlichen Methoden, seien sie psychologisch, soziologisch, medizinisch, nicht zugänglich ist. An einem Ort, der sich den fünf Sinnen nicht erschließt, aber trotzdem in der Realität existiert. Und die Bibel nennt diesen Ort Herz. Im Hebräischen, also Altes Testament, Lev, im Griechischen Kardia, Neues Testament. Aber im Unterschied zur menschlichen Kardiologie meint die Bibel eben damit nicht diesen Muskel, der, wenn es gut läuft, 60 bis 80 Mal pro Minute schlägt, den kann man ja sichtbar machen. Sondern die Bibel meint mit Herz die Schaltzentrale unserer Persönlichkeit. Also den Ort, wo alles zusammenläuft, was unser Wesen ausmacht. Unser Denken, unser Gefühl, unser Wille, unsere Entscheidungen. In der Bibel können Herz und Seele auch ausgetauscht werden als Begriffe, also synonym verwandt werden, weil die bisweilen das Gleiche beschreiben. Und ein Theologe hat das Herz des Menschen sehr treffend beschrieben als ein multifunktionales System. Also weil hier ganz viele Funktionen zusammenkommen. Denken, wollen, entscheiden, Prägung. Und diese Bedeutung des Herzens, die spiegelt sich sogar in der Umgangssprache wider. Wir verschenken unser Herz. Wir prüfen jemanden auf Herz und Nieren. Wir hängen unser Herz an Dinge und Menschen. Wenn wir etwas besonders ernst meinen, sagen wir, es kommt von ganzem Herzen. Wenn einer mit Begeisterung seine Arbeit macht, dann setzt er sein Herzblut da rein. Und schon mancher hat, wenn das Lied stimmt, sein Herz in Heidelberg verloren. Und so passt es gut, dass der dritte Advent, den wir heute begehen, nach christlicher Tradition als Herzensadvent gilt. Also man hat die Sonntage gelegentlich so aufgeteilt. Sie wissen ja, Adventus bedeutet Ankunft. Und dann hat man die Adventstage auf verschiedene Ankünfte verteilt. Also am ersten Advent, der heißt Erdenadvent. Jesus kommt als Baby auf die Welt, auf die Erde. Da blicken wir zurück. Der zweite Sonntag gilt als Königsadvent. Jesus wird als König wiederkommen. Da blicken wir in die Zukunft. Der dritte Advent gilt als Herzensadvent. Der wendet den Blick in die Gegenwart. Jesus will jetzt in unser Leben kommen und dort in unseren Herzen als König regieren. Und der vierte Advent wird dann oft als Lichtadvent bezeichnet, wo alle anderen Advente gewissermaßen zusammenkommen. Die Botschaft, wo Jesus ist, da ist es hell, Lichtadvent. Heute also dritter Advent, Herzensadvent. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, ich sag's nochmal, dann ist das nicht ein schwammiger Verweis auf unsere Emotionen. So nach dem Motto, alles, was wir nicht genau erklären können, schieben wir dann irgendwie dem Herzen oder den Gefühlen zu. Sondern dann meint das den Ort, in Anführungsstrichen, diesen Bezirk in unserem Leben, wo die Entscheidungen fallen. Wo das Denken sitzt, wo sich die Identität entscheidet. Also die Schaltzentrale, von wo aus die Weichen unseres Lebens gestellt werden. Das ist das Herz. Und wir wollen heute Morgen einen Bibeltext studieren, der uns helfen kann, besser zu verstehen, was da eigentlich in unserem Herzen passiert, was da abgeht, wenn wir Christen werden. Und dieser Text steht im Titusbrief. Paulus hat den an einen seiner wichtigsten Mitarbeiter geschrieben, als der auf der Insel Kreta Gemeinden unterrichtet, gestärkt, aufgebaut, stabilisiert hat. Der Begriff Herz kommt da zwar nicht vor, aber die Sache sehr deutlich. Und dort spricht der Apostel nicht nur über unser Herz, sondern auch über Gottes Herz. Und dazwischen gibt es einen spannenden Zusammenhang zwischen Gottes Herzen und unserem Herzen. Und das ist unser Thema heute Morgen, eine Frage des Herzens. Und wir wollen jetzt einfach diese Verse aus dem Titusbrief lesen. Zunächst Titus Kapitel 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und dann Kapitel 3. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Das Erste, was wir hier finden, Gott zeigt uns sein Herz. Also wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Merksatz, Gott zeigt uns sein Herz. Kapitel 2, Vers 11 beschreibt das Wunder, das damals an Weihnachten passierte. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes, also die rettende Gnade Gottes allen Menschen. Und das Wort, was dort für erscheinen steht im Griechischen, das bezeichnet eigentlich eine Premiere. Das heißt, es ist etwas erschienen, was bisher so niemand gesehen hat. Es ist etwas völlig neu eingetreten in diese Welt, nämlich in diesem Fall die heilsame Gnade Gottes in einer Deutlichkeit, wie das nie zuvor der Fall gewesen war. Gott hat sich in jenen Tagen, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, gezeigt wie niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und Gott hat das auf eine Weise getan, die uns einen tiefen Einblick in sein eigenes Herz, in sein eigenes Wesen ermöglicht. Und Paulus schreibt, was wir in diesem Herzen finden, Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Freundlichkeit, Chrestotes im Griechischen, das bezeichnet ein großzügiges Herz. Das ist Gottes großzügige Haltung uns gegenüber den Sündern. In Epheser 2, Vers 4 sagt Paulus, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Oder Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder Psalm 100, Vers 5, denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist Gottes Wesen, Gottes Herz. Und dann das andere Wort Menschenliebe, da steht im Griechischen Philanthropia. Das Wort kennen wir von dem Begriff Philanthropie, also Wohltäter gewissermaßen. Ein Philanthrop ist ein Wohltäter und Gott ist in ganz besonderer Weise unser Wohltäter. Menschenliebe, da steckt auch das Mitleid drin, das den anderen aus seiner Not, aus seiner Gefahr, aus seinem Leid rausholen will. Das ist Gottes Herz. Und dann im nächsten Vers haben wir noch ein Kennzeichen dieses Herzens, nämlich Barmherzigkeit, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Also Sie können das mal unterstreichen auf Ihrem Zettel. Freundlichkeit, Menschenliebe, Barmherzigkeit, Erbarmen gegenüber dem, der sich nicht helfen kann, selbst wenn er noch so tief verstrickt sein sollte in Schuld. Das ist Gottes Herz. Gott zeigt uns sein Herz. Und als die Jünger später mit Jesus zusammen waren und über viele Dinge nachgedacht haben, hat sein Jünger Thomas, das war der, der meistens die kritischsten Fragen stellte, einmal gesagt in Johannes 14, Vers 8, Jesus, zeige uns den Vater. Und damit meinte er eben den Vater im Himmel, den lebendigen Gott. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Er hat gesagt, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Sorry, das sagt nicht Thomas, das fragt Philippus. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also in Jesus siehst du Gott den Vater. In Jesus zeigt sich der Vater bis auf den Grund seines Herzens. Niemals zuvor hat Gott sich so weit aufgemacht, sich so tief in die Karten schauen lassen, könnte man auch sagen. Sein Herz so einsehbar gemacht wie bei Jesus. Das bedeutet nicht, wir könnten Gott völlig durchschauen. Gott sagt ja auch von sich selbst, zum Beispiel in Jesaja 55, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also es gibt auch die Seite von Gott, die wir nicht durchschauen. Luther hat da vom verborgenen Gott, vom Deus absconditus gesprochen. Wir durchschauen nicht alles von Gott, einfach weil wir begrenzte Menschen sind. Das ist auch logisch. Aber trotzdem, seit Jesus gekommen ist, da gibt es ein Fenster, eine weit geöffnete Tür, durch die wir den heiligen Gott so klar und so deutlich erkennen können, wie niemals zuvor. Das ist das Wunder. Und daraus folgt dies. Johannes kannte Jesus ja so gut. Johannes, der das aufgeschrieben hat in Johannes 14. Und er konnte dann einmal schreiben in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, weil er Jesus kannte. Und seit Weihnachten kennen wir etwas von dem heiligen Gott, das die Menschen bis dahin nicht gekannt hatten. In Jesus zeigt sich der heilige, lebendige Gott, der Schöpfer der Welt, als Vater. Zum einen exklusiv als der Vater Jesu Christi, aber dann zugleich auch, dass er unser Vater werden will, dass er uns adoptieren will, uns aufnehmen will in seine Familie. Der Vater. Oft kann man ja sogar bei uns Menschen im Gesicht ansehen, wer Sohn und Vater ist. Ne? Da kennt man den Jungen, Sie kennen wahrscheinlich auch so eine Situation. Und irgendwann steht man dann einem älteren Herrn gegenüber und sagt, ah, Sie sind also der Vater von, der ist Ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten. Und so ist das zu verstehen, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, wie aus dem Gesicht geschnitten. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Und genau das meint Paulus hier in Vers 4. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Freundlichkeit, Menschenliebe, Barmherzigkeit. Und das heißt ganz konkret, du, der heilige Gott, der will in einer engen, persönlichen Beziehung mit dir leben, wie ein Vater mit seinem Kind. Wie ein Vater mit seinem Kind. Also Gott in seiner Menschenliebe will zu uns eine fürsorgliche Vertrauensbeziehung haben. Er will zu uns nicht nur eine Beziehung haben wie zwischen König und Untertan, wie zwischen Schöpfer und Geschöpf, wie zwischen Herr und Knecht. Das gehört auch alles dazu. Wir sind seine Geschöpfe, wir sind seine Diener und Knechte. Wir sind die Untertanen des Königs und das tut uns auch gut und das ist gut für uns, dass es so ist. Aber das ist nicht alles. Vater und Kind. Und was im Alten Testament noch auf das ganze Volk Israel angewandt wurde, das darfst du jetzt, wenn du zu Jesus gehörst, für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Etwa wenn Jesaja 43, Vers 1 sagt, siehe, da spricht Gott, ich habe dich bei deinem Namen berufen, du bist mein. Deswegen sprechen wir ja in der Taufe auch den Namen aus, um das nochmal deutlich zu machen. Gustav, ich taufe dich auf den Namen Gottes. Gustav, Gott kennt deinen Namen. Sarah, Gott kennt deinen Namen. Svea, Gott kennt deinen Namen. Das ist wirklich so. Schwer vorstellbar für uns, aber so ist Gott. In den normalen Religionen, da wäre das undenkbar. Die Hindus kennen mehrere Millionen Götter mit Namen, aber sie kennen darunter keinen Vater. Keinen Vater. Die Moslems haben viele Namen für ihren Allah. Im Koran will man 99 Gottesbezeichnungen gezählt haben. Aber Vater? Nein. Kein Moslem hätte das Recht, ihn je als seinen Vater anzusprechen, denn Allah bleibt immer undurchschaubar. Nur der wahre Gott, der Gott der Bibel, der Vater Jesu Christi, er schenkt uns seinen Sohn und zeigt uns sein Vaterherz. Das ist einmalig. Und trotzdem bleiben so viele Menschen lieber auf Distanz. Und man fragt sich, warum? Es hat sicherlich viele Gründe, dass sie sich in ihrem vermeintlich selbstbestimmten Leben nicht stören lassen wollen. Aber ich denke, ein tragischer Grund liegt auch darin, dass viele menschlichen Väter den Ruf des Vaters schwer beschädigt haben. Und manche Kinder, wenn sie das Wort Vater hören, dann bekommen sie keine leuchtenden Augen, sondern eher Angst und Schrecken. Das ist auch ein Problem. Ein älterer Freund hat uns vor einigen Jahren ein Erlebnis erzählt, das sie mit einer Pflegetochter hatten, die damals in ihrem Hause lebte. Er hatte versucht, ihr deutlich zu machen, dass Gott unser Vater werden will und es gut mit uns meint und dass uns nichts Besseres passieren kann. Gott, unser Vater. Und sie hat gesagt, warum Vater? Der ist doch ständig unter Alkohol und schlägt um sich. So kannte sie es von ihrem Vater. Und kurze Zeit später war die Familie dann zu einer Freizeit unterwegs. Er, mein Freund, fuhr den Bulli, die Pflegetochter durfte ans Steuer des kleinen Autos, des kleinen Wagens. Der kleine Wagen vorne weg, der Bulli hinterher. Sie fahren auf einen Stau zu. Die Pflegetochter passt einen Moment nicht richtig auf und rammt mit dem kleinen Wagen das vorausfahrende Fahrzeug. Der Bulli kann gerade noch bremsen. Und mein Freund, raus aus dem Bulli, rennt vor zu dem kleinen Wagen. Dem Mädchen ist nichts passiert, aber es sitzt kreidebleich hinter dem Steuer und zittert vor Angst am ganzen Körper. Und er sieht sein kaputtes Auto und die bibbernde Pflegetochter. Und dann schenkt Gott es ihm, dass er ganz ruhig sagen kann, du mach nichts. Das kann jedem passieren. Und sie kann gar nicht verstehen, was da vor sich geht. Sie sagt, jetzt weiß ich, was ein Vater ist. Mein Vater hätte mich halb totgeschlagen. Und als er uns das erzählte, da fügte er hinzu, als ich wieder zur Ruhe kam, da habe ich gebetet, Herr Jesus, warum musste diese Lektion so teuer sein? Ne? Totalschaden, Versicherung hochgestuft und so weiter. Kurze Zeit später bekam sie eine Spende von anderen Christen, die nicht nur die Reparatur deckte, sondern auch die Zusatzkosten für die Rückstellung der Versicherung. Und da hat er nochmal besonders gemerkt, wie sehr da Gott seine Hand im Spiel hatte. Und er hat gebetet, Jesus, entschuldige meinen kleinen Glauben. Offensichtlich ist dir diese Lektion so wichtig, dass du dich so umfassend darum kümmerst. Der Vater. Liebe Leute, es ist Jesus unendlich wichtig, dass wir begreifen, wie groß die Freundlichkeit und die Menschenliebe des Vaters im Himmel ist und sein Erbarmen. Gott zeigt dir sein Herz. Aber das genügt offenbar noch nicht. Denn wir haben ja gesehen, obwohl Gott sein Herz überdeutlich gezeigt hat, und zwar allen Menschen, wie hier steht, Weihnachten ist für alle passiert, Weihnachten ist im Schaufenster der größten Öffentlichkeit geschehen. Das war nicht irgendwie so ein Winkelereignis. Es ist bekannt gemacht worden seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Obwohl Gott sein Herz überdeutlich gezeigt hat, können kleine, vergängliche Menschen trotzdem ihr kleines Herz eng machen und Gott gegenüber verschließen. Das ist das Erstaunliche. Diese Herzdiagnose, die schon der Prophet Jeremia formuliert hat, die gilt auch 2015. Er hat gesagt, das Herz ist ein trotziges und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Ein trotziges und verzagtes Ding. Gilt auch von unserem Herzen. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Man kann sagen, unsere Schaltzentrale ist blockiert, sie ist vergiftet. Und darum können wir von uns aus auch nichts machen. Wir können uns nicht selber helfen, wir können uns nicht selber bessern, wenn die Schaltzentrale blockiert und vergiftet ist. Und wir können auch nicht von uns aus das Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen. Also wenn sich wirklich etwas ändern soll, heißt das, wenn sich wirklich substanziell etwas ändern soll, im Kern, nicht nur kosmetisch, oberflächlich, dann muss Gott persönlich in unser Leben eingreifen. Und dann muss er uns nicht nur sein Herz zeigen, sondern er muss zu unserem Herzen kommen. Und stellen Sie sich vor, er hat es gemacht. Das beschreiben die Verse 5 bis 7. Kapitel 2, Titus 2, beschreibt, wie Gott in die Welt kommt. Und Kapitel 3 beschreibt, wie er bei uns persönlich ankommt. Und da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, Unser Herz ist ja trotzig. Sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß, Erben des ewigen Lebens würden. Das ist das Wunder. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute festhalten. Erstens, Gott zeigt uns sein Herz. Und zweitens, Gott zieht ein in unser Herz. Das ist der eigentliche Herzensadvent. Gott zieht ein in unser Herz. Und das ist es, was die drei hier vorne bekannt haben. Der Herr ist mein Herr. Gott stellt also eine persönliche Verbindung her zwischen seinem Herzen und meinem Herzen. Und wenn es gut geht, deinem Herzen. Und das meinte Silesius mit seinem berühmten Vers, wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch ewiglich verloren. Das heißt, er muss zu dir kommen. Er kann natürlich nur zu dir kommen, weil er damals in Bethlehem geboren wurde. Und deswegen kann man gleichzeitig dichten, wäre Christus niemals hier in Bethlehem geboren und gäbe es kein Kreuz, du bliebst doch ewiglich verloren. Es gilt beides, das Objektive und das Persönliche. Aber er muss in dir geboren werden. Und wie er das macht? Beschreibt Paulus mit einem Bild. Er nennt das Bad der Wiedergeburt. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Dieses Bild hat Paulus von Jesus übernommen. Der hat das mal dem Nikodemus erklärt und es findet sich ähnlich schon im Alten Testament. Was meint Wiedergeburt? Wir müssen das heute sehr genau erklären, weil es da viele Verwechslungen gibt. Wiedergeburt meint nicht das, was die östlichen Religionen darunter verstehen, also diesen Kreislauf der Wiedergeburten, dass man immer wieder von vorne anfängt, auf einer höheren oder auf einer niedrigeren Ebene. Sondern die Bibel meint mit diesem Begriff, dass Gott uns ein radikal neues Leben schenkt. Neue Geburt, neues Leben, radikal, das ist gemeint. Gott nimmt eine Operation an meinem Herzen vor. Und das Bild der Geburt zeigt, wer da eigentlich handelt bei diesem Vorgang, nämlich Gott selbst. Gott selbst. Er ist der Herr. Keiner kann sich selbst zur Welt bringen. Keiner kann sich selbst gebären. Sie konnten sich nicht selbst zur Welt bringen, sie mussten geboren werden. Und Jesus hat gesagt, von neuem geboren werden heißt von oben geboren, also durch Gottes Eingreifen. Das ist das Bild der Geburt. Wer es tut? Gott. Und dann das Bild des Wassers, des Bades, wie Gott in unser Leben eingreift. Was Gott, tut Gott, wenn er uns radikal dieses neue Leben schenkt? Das Bad, das Wasser, er reinigt uns. Das heißt, er vergibt uns den Schmutz unserer Sünde. Er macht uns frei von der versklavenden Macht unserer Selbstbestimmung, mit der wir uns einigeln und nicht zulassen, dass Gott bestimmen darf über unser Leben. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist. Und er zieht uns in dieses Bad, er wäscht unsere Schuld weg. Er vergibt das. Er macht uns frei. Und wie nötig dieser Reinigungsprozess war, zeigt der Vers 3 davor. Den haben sie nicht mehr auf ihrem Zettel, aber ich empfehle, den nochmal nachzulesen in ihrer Bibel zu Hause. Da beschreibt Paulus, wie wir vorher waren. Unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend waren wir. Und mannigfachen Lüsten und Vergnügungen dienten denen. Das heißt nicht, damit ist nicht gemeint, dass man sich nicht freuen soll oder nicht ein schönes Essen oder so genießen kann, sondern dass man versklavt ist daran, dass man gebunden ist daran, dass man davon beherrscht wird. So waren wir vorher. Aber dann hat Gott uns dieses neue Leben geschenkt. Er hat dieses Bad der Wiedergeburt an uns vollzogen, er hat uns den Schmutz abgewaschen. Und diese wunderbare Geschichte der neuen Geburt, das ist ja ein innerer Vorgang, den man nicht sehen kann. Deswegen kann der Soziologe Mutz den auch nicht irgendwie erheben in seinen Untersuchungen. Aber es ist wahr, es ist real. Ein Toter wird zum Leben erweckt, ein total Verdreckter wird reingewaschen. Und dieses innere Geschehen dieser Wiedergeburt, das wird abgebildet durch das äußere Zeichen der Taufe. Also die Wiedergeburt ist das wirkliche Geschehen, unsichtbar. Und die Taufe ist gewissermaßen das äußere, sichtbare Zeichen. Die Taufe symbolisiert, was Gott schenkt. Dass Gott das Entscheidende macht, das wird auch an der Taufe deutlich. Und wenn einer Christ wird, heißt das, ist das immer ein Wunder. Verstehen Sie, ein Wunder, das sich in der Schallzentrale unseres Herzens ereignet. Ganz real. Gott zieht ein in unser Herz. Das ist das Wunder. Das ist passiert, als sie Christ wurden. Als sie zu Jesus gesagt haben, Herr, werde du jetzt mein König. Vergib du mir jetzt alle Schuld. Ich brauche dich. Ich brauche es, dass du am Kreuz für mich damals gestorben bist und die Strafe auf dich genommen hast, die ich sonst verdient hätte und die mich auf ewig in die Verdammnis geschickt hätte. Ich brauche dich. Da ist es geschehen. Da hat er eingegriffen, da ist er in ihr Herz eingezogen. Und die Veränderung, die das in Wirklichkeit bedeutet, obwohl sie im Unsichtbaren geschieht. Liebe Leute, diese Veränderung ist so real und so radikal, dass Gott sie an einer anderen Stelle nochmal mit einem anderen Bild beschreibt. Nämlich mit einer Herztransplantation. Also man kann sagen, wenn Gott in unser altes Herz hineinkommt und dort Wohnung nimmt, ist das genauso wirksam, als würde er das alte Herz rausnehmen und ein neues Herz reinpflanzen. So schreibt es der Prophet Hesekiel, der das schon ankündigt. Hesekiel 36, Vers 26, da steht es so. Da sagt Gott, das verspricht Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich will das steinerne Herz aus eurem Leib wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euer hartes Herz, euer enges Herz, euer verbittertes Herz, euer verängstetes Herz. Ich will euch das wegnehmen und ich will es neu machen, weil ich komme. Und weil ich euch tröste und weil ich euch beschütze und weil ich euch vergebe. Und Paulus sagt, seht hin, was sich dann alles ändert. Wer Jesus im Herzen hat, der ist errettet, Vers 5, errettet vor der Hölle, vor der ewigen Sinnlosigkeit, errettet vor der Vergänglichkeit, errettet davon, immer misstrauisch gegen Gott bleiben zu müssen, immer bei seinen Fragen stehen bleiben zu müssen, der ist errettet. Und dann steht da in Vers 7, der ist gerechtfertigt. Das heißt, er ist freigesprochen von Gott. Gott sagt, der ist freigesprochen. Der gilt nicht mehr als Sünder vor mir, als Schuldiger, als Verlorener. Ich habe ihm das jetzt gut geschrieben, was Jesus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat. Und noch was, der ist Erbe des ewigen Lebens. Vers 7, der dieses neue Herz hat, der hat ein völlig neues Verhältnis zur Zukunft. Das ist doch sagenhaft. Dessen Herz ist unsterblich geworden. Ich denke an die Traueranzeige eines guten alten Bekannten. Er war Doktor der Theologie, so ein ganz nachdenklicher Mensch, der sich viel in alles reingearbeitet hat, Berge von Büchern gelesen. Und dann hat er seine Traueranzeige offensichtlich noch selbst entworfen. Und da hat er Folgendes geschrieben, wo ja sonst immer Sternchen und Kreuz steht, also Geburtsdatum und Sterbetag. Das las ich dann in seiner Traueranzeige so. Geboren zum zeitlichen Sterben am 2.2.1924 und gestorben zum ewigen Leben am 28.10.2011. Nehmen Sie das doch ruhig als Anregung für Ihre Traueranzeige. Geboren zum zeitlichen Sterben, das ist nur vorübergehend, 1924, aber gestorben zum ewigen Leben. Am 28.10.2011. Der wusste, wenn ich sterbe, wenn dieser Tag kommt, dann sterbe ich ins ewige Leben hinein. Ich werde sicherlich noch Angst haben vor diesem Schritt, aber ich habe ein völlig neues Verhältnis zur Zukunft. Geboren zum zeitlichen Sterben, gestorben zum ewigen Leben. Das ist die Folge, wenn Gott in dein Herz einzieht. Und dann ist noch ein letztes, was Paulus uns hier aufs Herz legt. Was dann in unserem Herzen passiert. Paulus fügt noch einen letzten Punkt hinzu und den müssen wir unbedingt noch festhalten. Gott verwandelt unser Herz. Das ist das Dritte. Das Erste war, Gott zeigt uns sein Herz. Das Zweite, Gott zieht ein in unser Herz. Und das Dritte und das Letzte, was wir hier sehen, Gott verwandelt unser Herz dann. Das ist diese Formulierung in Vers 6 und 5, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat. Der Heilige Geist ist ja eine Person der Dreieinigkeit, also Gott ist als Vater, Sohn und Heiliger Geist für uns da. Und Paulus sagt, der Heilige Geist wurde über die Christen reichlich ausgegossen. Das meint nicht eine bestimmte Menge vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja eine Person und nicht irgendwie eine Substanz. Damit will Paulus die starke Wirkung des Heiligen Geistes beschreiben. Er wurde reichlich über euch ausgegossen. Er wirkt stark in eurem Leben. Und die vielen einzelnen Empfänger sind damit auch gemeint, reichlich, viele Christen. Und das Werk des Heiligen Geistes ist was? Das steht hier, Erneuerung, Renovierung. Und das hatte Paulus in Römer 12, Vers 2 ganz ähnlich geschrieben. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eures Denkens. Man könnte genauso sagen, durch die Erneuerung eures Herzens. Lasst euch verwandeln, Leute. Wenn Jesus in dein Herz einzieht, dann ändert er dein Herz. Dann lässt er es nicht so wie es ist, dann arbeitet er damit. Also stellen Sie sich Folgendes vor, jemand kauft ein altes Haus, um darin zu wohnen. Geschieht ja heute häufig. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Er kann erst alles fertig renovieren, bis alles blitzt und blinkt, und danach einziehen. Das machen viele. Er kann aber auch anders machen. Er kann erst einziehen und dann so Zimmer für Zimmer sich erarbeiten gewissermaßen, wenn er schon dort wohnt, nach und nach renovieren. Und Gott verfährt nach dieser zweiten Methode. Er kommt in unser Herz. Er schreckt nicht vor unserem Chaos zurück. Aber er lässt es nicht so bleiben. Und er räumt dann von innen auf. Und dann geht's los. Dann werden die Leitungen neu verlegt. Die alten Heizkörper kommen raus. Konvektoren werden vielleicht eingebaut. Das alte Parkett wird geschliffen. Gegebenenfalls durch Neues ersetzt. Neue Fenster werden eingesetzt. Durch die alten wurde es schon langsam zugig. Vielleicht werden sogar alte Wände eingerissen, wo es zu eng und zu stickig geworden war, dass endlich mehr Licht reinkommt. Das macht Gott alles. Und deshalb kann Paulus sagen in 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, wenn Jesus in unserem Leben arbeitet. Das ist natürlich manchmal anstrengend, auf einer Baustelle zu leben, aber es ist spannend, sage ich Ihnen. Und es macht froh, wenn man sehen kann, wie nach und nach Veränderung geschieht und die Dinge sich verbessern, weil Gott das schenkt. Und genau das meint Paulus hier in Titus 3, Vers 6. Er verwandelt unser Herz. Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und deshalb ist das nicht nur ein Gebet für Kinder. Das ist nicht nur ein Gebet für Kinder, was Sie alle wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört haben. Ich bin klein, mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist ein sehr erwachsenes Gebet. Und damit ist gemeint, soll niemand drin herrschen als Jesus allein. Ich bin klein. Ich bin klein mit meinen menschlichen Begrenzungen. Klein mit meiner Versuchung zur Sünde immer wieder. Und deswegen muss ich immer bitten, an Jesus diese Bitte richten. Mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen, also soll niemand drin bestimmen als Jesus allein. Wissen Sie, was der Volksmund aus diesem Gedicht gemacht hat? Das ist typisch. Der Volksmund betet oft, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So eine Naivität. Und diese Vorstellung, dass Jesus nur in einem reinen Herzen wohnen könnte. Und weil ich ja klein bin und harmlos und naiv, bin ich rein. So ist es aber nicht. Ich bin rein im Sinne von gerettet, gewaschen, vergeben, ja. Aber ich bedarf der ständigen Vergebung und Verwandlung und Veränderung, die Jesus schenken will. Und weißt du, wenn Jesus in dein Herz einzieht, dann kann es gar nicht anders sein. Dann wird er dein Herz beständig verwandeln. Die entscheidende Veränderung geschieht dann im Inneren. Aber die Folgen, die wird man auch nach außen hin sehen. Und das ist das Letzte, was Paulus hier in Vers 8 schreibt, dass die, welche an Gott gläubig geworden sind, dann darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das wird sich dann nach außen hin auswirken. Und das wird dann auch gut sein für die Menschen um uns herum. Die werden dann sehen, dass sich in unserem Inneren viel verändert hat. Und das ist dann die äußere Folge. Aber das hat alles seinen Anfang in der inneren Verwandlung unseres Herzens. Und darum macht Paulus hier deutlich, wir fassen das zusammen, das Geheimnis des Christseins, das ist eine Frage des Herzens. Das Herz des Christen hängt an Christus. Und darum, ihr Lieben, hatten wir es nötig und wir können so dankbar sein, dass Jesus nicht nur damals in diese Welt gekommen ist, sondern dass er auch zu uns gekommen ist. Dass es nicht nur Titus 2 gibt, sondern auch Titus 3. Dass er rangekommen ist an unser Leben und eingetreten ist in unser Herz. Und dass er dann auch bei uns bleibt und uns nicht wieder verlässt. Die Frage ist natürlich, Was haben wir dabei zu tun? Was ist unser Teil dabei? Das steht in Vers 8, welche gläubig wurden. Die Frage ist, ob er in ihrem Herzen ist oder nicht, dass sie ihn aufgenommen haben. So hat Jesus das schon gesagt in Johannes 1, Vers 12. Da schreibt Johannes über Jesus, wie viele ihn aber aufnahmen, nämlich in ihr Herz. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und dann macht er gleichzeitig deutlich, die sind nicht durch menschliche Initiative,
Gottes Kinder geworden, sondern sie wurden von Gott geboren. Da steht wieder dieses Wort, sie wurden neu geboren, ihnen wurde ein neues Leben geschenkt. Und das ist eben die Frage, hast du schon aufgemacht? Hast du Jesus in dein Herz eingelassen? Hast du das so zugegeben, dass du ihn brauchst? Kannst du das mit gutem Gewissen beten? Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Nähe. Und dann können wir die Antwort des Göttinger Soziologen beantworten. Warum sind gläubige Christen an Weihnachten froher als andere? Darum, weil sie in ihrem Herzen eine nachhaltige Veränderung erfahren haben. Gott hat uns sein Herz gezeigt durch Jesus. Also wir haben erstmal diesen Blick in Gottes Herz gewinnen dürfen. Und dann ist Gott selbst in unser Herz eingezogen durch Jesus. Und dort ist er jetzt nicht mehr wegzudenken, sondern er verwandelt unser Herz. Er verändert uns, er bleibt bei uns, er ist an unserer Seite, er lässt uns nie mehr los. Wissen Sie, wir spüren das nicht immer. Wir fühlen uns nicht immer so. Aber wir können uns darauf verlassen, dass es so ist, weil er das besiegelt hat durch sein Wort. Und das muss ich am Ende natürlich ehrlicherweise auch noch sagen. Das heißt nicht, dass Christen stimmungsmäßig immer gut drauf wären. Also ich kann mir vorstellen, dass wir an mancher Stelle vielleicht auch die statistischen Beobachtungen von Herrn Mutz dann wieder durcheinander bringen, weil auch Christen mal wirklich miese Stimmung haben können zu Weihnachten und traurig sein können zu Weihnachten, solange wir noch in dieser Welt leben. Wie sein Kollege berichtet aus seinen Kindertagen, Weihnachten 1945, der Vater in russischer Kriegsgefangenschaft, Kinder freuen sich natürlich auf Weihnachten und dann kommt der Heiligabend. Der Postbote bringt einige Briefe, die Mutter setzt sich an den Tisch und beginnt zu lesen. Und er sagt, wir springen davon, lachen und singen, toben und balgen. Und als wir in die Küche kommen, bleiben wir erschrocken stehen und verstummen. Die Mutter sitzt über einem Brief gebeugt, der in ihren Händen zittert und weint. Die Tränen laufen auf den Brief hinab. Nur mühsam gelingt die Erklärung. Ein Kriegskamerad hat uns mitgeteilt, dass unser Vater in einem russischen Gefangenenlager am 15. Oktober verstorben ist. Und die Nachricht trifft einen Heiligabend. Und er sagt, wir spüren, dass hier etwas zusammenstürzt und wir drücken uns an die Mutter. Unsere Tränen mischen sich und lange findet keiner ein Wort, es ist totenstill. Und mitten hinein in die stumme Verzweiflung dringt dann meine kindlich besorgte Frage, Mutti, fällt Weihnachten jetzt aus? Und meine Mutter stutzt, gibt sie einen Ruck, nimmt mich in den Arm und sagt, nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Und dann beginnt meine Mutter ihre Traurigkeit damit zu bewältigen, dass sie uns Kindern die Weihnachtstage gestaltet. Und er schreibt dann, die Weihnachtsbotschaft von der Freude fällt nicht aus, weil es in unserer Welt so viel Leid, Tränen, Angst und Sorge gibt, sondern gerade deswegen und erst recht brauchen wir Jesus. Weihnachten fällt nicht aus, wenn Trauer und Leid die Menschen bedrängen, sondern Weihnachten fällt hinein in die ganze Dunkelheit unseres irdischen Lebens. Und wissen Sie, dann kommt Weihnachten. Und Weihnachten ist dann nicht eine emotionale Ablenkung, irgendwie eine Zuflucht, mit der man sich mal ein bisschen neue Gedanken machen kann, sondern Weihnachten bringt deshalb Licht in die Dunkelheit, weil das Kommen unseres Herrn die Tür zur Ewigkeit weit aufgestoßen hat. Deswegen kommt das Licht. Nicht, weil wir den Tod irgendwie verdrängen und uns ablenken, sondern weil die Tür zur Ewigkeit weit aufgestoßen wurde und weil das stimmt, was Paulus hier in Vers 7 schreibt, wir sind Erben des ewigen Lebens. Und bis wir da angekommen sind, da weicht der, der einmal in unser Herz eingezogen hat, nicht mehr von der Seite. Er geht mit durch die glücklichen und glückstrahlenden Tage und durch die dunklen Stunden. Und darum schämen wir uns nicht. Und damit schließe ich mit jenen Worten zu beten, die Henry Francis Light im 19. Jahrhundert gedichtet hat. Light wusste, was es bedeutet, allein zu sein. Er stand schon mit 9 Jahren ohne Eltern da. Er hat auch dann als Erwachsener viel Schweres wie Krankheit durchgemacht. Aber er ist nicht daran zerbrochen. Er ist nicht daran zerbrochen, weil er diese Gewissheit hatte, Jesus ist bei mir und Jesus bleibt bei mir bis in alle Ewigkeit. Er ist in meinem Herzen, er ist da. Und dann hat er dieses berühmte Lied Abide with me geschrieben, das in der deutschen Übersetzung dann so klingt. Ich brauche zu jeder Stund dein Nahesein, denn des Versuchers Macht brichst du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verliere? In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir. Geführt von deiner Hand fürchte ich kein Leid, kein Unglück, keiner Trübsal, Bitterkeit. Was ist der Tod? Bist du mir Schild und Zier? Den Stachel nimmst du ihm, Herr, bleib bei mir. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht. Im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt, die Schatten fliehen, ich geh zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Und dass du eingezogen bist in unsere Herzen, Herr. Dass du uns gewaschen hast von unserer Schuld. Dass du unseren Widerstand gegen dich und den Vater im Himmel gebrochen hast. Dass du unsere Selbstumkreisung gestoppt hast, Herr. Und dass du uns die Einsicht geschenkt hast, dass wir dich brauchen. Und danke, dass du nun da bist und dass du unsere Herzen verwandelst. Und Herr Jesus, du weißt, an welchen Stellen unser Herz jeweils besonders der Veränderung bedarf. Du kennst die ganzen Ecken und Winkel unseres Herzens, die keiner sonst kennt. Danke, dass du uns erneuerst durch deinen Heiligen Geist und dass du immer, immer bei uns bleibst. Wir wollen dich an dieser Stelle auch nochmal bitten für diejenigen, die besonders traurig sind in dieser Zeit. Herr, lass sie die Macht deines Lichtes erfahren und gib ihnen die Bereitschaft, ihr Herz zu öffnen für dich, den Einzigen, der uns wirklich retten kann. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.